Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.
Mr. Know-it-all. Mit Melanie Golin.
Und Daniel Koch.
Hallo, oder sollte ich sagen, hey, wie Phoenix 2009 auf ihrer erfolgreichsten Single 1901 gemacht haben. Diese Single war auf einem Album namens Wolfgang Amadeus Phoenix. Es ist tatsächlich schon 10 Jahre alt.
Ach du Scheiße.
Do you feel old yet?
Total. Daniel? Gerade ja. Bei diesen Alben, die halt die 10er-Marke ankratzen, fühle ich mich noch älter, als wenn Nirvana irgendwie so 25 wird.
Wir hören heute Wolfgang Amadeus Phoenix in voller Länge und es geht los mit Listomania. Schon mal gesagt, wie dumm ich das finde, wenn immer die erfolgreichsten Songs am Anfang von der Platte sind. Das zerschießt uns unseren kompletten Ablauf hier.
Ja, und dann auch noch so eine Nummer mit so einem Titel.
Wir können euch hier nicht easy reingleiten lassen in die Sendung. Wir müssen sofort anfangen mit Fakten. Listomania ist eine von den 2 sehr erfolgreichen Singles aus dem Album Wolfgang Amadeus Phoenix von Phoenix. 2009 ist das Album rausgekommen und Listomania, für mich, die ich schon sehr lange bei Flux FM arbeite, ist natürlich der Song unserer Rubrik Listomania, in der wir euch jeden Dienstag 5 Fakten vorstellen und eine Liste machen. Das ist der Titelsong dazu, denn wir sind auch nur einfache Leute. Aber tatsächlich wird Listomania ja mit SZ geschrieben, nicht dem deutschen SZ, sondern einem S und einem Z, denn es bezieht sich auf den Komponisten Liszt.
So sieht es aus. Und dann springen wir auch gleich rein ins Referenzkarussell. Franz Liszt hat von 1811 bis 1886 gelebt und dieser Begriff Listomania ist ein Begriff, der auf Heinrich Heine zurückgeht. Der hat nämlich von einer Listomania gesprochen, einer Listomanie im Winter 1842. Da hat Liszt es nämlich tatsächlich geschafft, an 22 aufeinanderfolgenden Abenden in Berlin seinen Konzertsaal auszuverkaufen. Und wenn das nun mal kein Popstar ist, halten wir also fest, Liszt war der BTS seiner Zeit oder so ähnlich.
Soll ja keiner sagen, dass er hier nichts lernen kann in dieser Sendung. Es geht nicht nur um Popmusik, es geht hier um die Hochkultur, die wir euch hier näher bringen. Und Phoenix, die ja aus Frankreich kommen, aus Versailles, die haben in diesem Lied... Also es geht eigentlich darum, dass man live spielt und wie schön es ist, wenn das Publikum so richtig ausrastet, eben so eine Listomania, aber später hieß es Beatlemania und heute heißt es, wie heißt es, Winmania und wir heute?
Gute Frage.
Billie Eilishmania.
Ja, also man macht immer wieder diesen Vergleich wie eins bei den Beatles oder so oder sagt ja auch immer solche tollen Sachen, ist Capital Bra der neue Beatle oder sowas in der Richtung. Also man arbeitet sich immer noch an der Beatlemania ab, finde ich so ein bisschen.
Jedenfalls geht es darum, wie schön es ist, wenn man als Band so eine Menge vor sich hat, die komplett ausflippt und natürlich auch, wie das ist, wenn man in dieser Menge ist, aber dass es einem trotzdem sowohl als Band als auch als Zuschauer nicht vor der Einsamkeit schützen kann.
Listomania ist aber zur selben Zeit, wo wir schon bei Referenzen sind und in der Popkultur, auch ein Film aus dem Jahr 1975, der sich auch mit dem Komponisten befasst. Der Film ist ziemlich irre, den müsst ihr nochmal angucken. Ich habe mir extra den Trailer nochmal reingezogen. Da spielt nämlich zum Beispiel Roger Daltrey von The Who mit und Ringo hat einen Auftritt und dergleichen. Und dieser Gedanke, dass in der Klassik eigentlich schon Vorläufer von späteren Popstars auftauchten, der wird in diesem Film auch ziemlich durchexerziert.
Das Video dazu haben Phoenix in Bayreuth gedreht, nämlich im Franz Liszt Museum bzw. im Wagnerhaus. Bayreuth ist ja die Wagnerstadt. Und zwar warum? Weil sie Antoine Amadeus Wagner getroffen haben, der sowohl mit Franz Liszt als auch mit Richard Wagner verwandt ist. Ich habe nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Ich habe nur nochmal recherchiert, ob es so ist. Ja, es ist so. Aber wie jetzt die beiden Männer in diesem einen Mann gemündet sind, kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls hat der gesagt, ey, hier, ich hab doch den Schlüssel zum Liszt-Museum. Und dann hat Phoenix gesagt, naja, das kann man nicht ausschlagen.
und haben natürlich auch an dem Klavier von Herrn Liszt rumgespielt. Und das Video ist tatsächlich auch sehr schön, wie ich finde. Sie rennen da nämlich tatsächlich so, das sind so körnige Bilder, sie rennen da durch Bayreuth und an einer Stelle haben sie so ein aufblasbares Wolfgang Amadeus Phönix Zeppelin, das sie hinter sich herziehen. Das macht ziemlich Spaß, sich das anzuschauen. Vor allen Dingen, wenn man diese Gestalten vor Augen hat, die sonst immer in Bayreuth mit Stock im Arsch und Abendrobe zu den Festspielen gehen von diesem Nazi-Arsch, wie hieß der noch gleich.
Mir macht es ja immer sehr viel Spaß, mich mit den Alben zu beschäftigen, weil ich selbst, obwohl ich einen Bachelor in Anglistik habe, dann doch merke, dass ich die Texte sehr wenig wahrnehme von Popmusik. Zum Beispiel hier bei Listomania gibt es ja dann die Stelle "This is your town", und ich habe halt immer verstanden "This is your town", weil das so komisch ausgesprochen wird. Aber es heißt "This is Showtime". Naja, wir hören den nächsten Song, 1901, der ja die andere riesengroße Single war. Wir holen erstmal Luft und reden dann über diesen Hit.
Ist auch ein guter Song zum Luftholen.
Plötzlich ist wieder 2009 und ihr steht in der Indie-Disco bei einer vom Carrera-Club veranstalteten Veranstaltung oder im Rosenkeller in Jena oder in der Judo-Halle in Eberswalde, da wo ich immer so stand und zu diesem Song getanzt habe. 1901 war das natürlich von Phönix. Wolfgang Amadeus Phönix, das Album, was wir heute hören, war das Durchbruchsalbum von Phönix. Aber es war schon das vierte Album von Phönix. Und das erste Album, auf dem sie beschlossen haben, wir machen das ohne Label, wir machen das ohne, dass uns jemand von außen reinredet und wir machen das so, wie wir das wollen und so, wie sie das wollten, war das so, dass es am 23. Februar 2009 diesen Song, 1901, als kostenlosen Download auf der Homepage von Phönix gab und der quasi der Kickoff war für den Erfolg, der dann auf einmal kam. Und da war ich auch gleich wieder so ein bisschen nostalgisch, weil, ach, kostenlose Downloads, kannst du dich daran noch erinnern?
Herrlich.
Das war mal ein Ding.
Wie man das Netz durchforstet hat. Und damals hat das South by Southwest, die hatten immer so eine Website, wo sie von jeder Band so 2-3 Gratis-MP3s.
Ja,
und die
es gab
ich mir
auch freemp3oftheday.com, da
genau,
war ich immer.
Genau, und Webseiten wie Tonspion, die da quasi die Idee aufgefasst haben, das zu kuratieren. Das ist auch so ein bisschen Those Were the Days, kann man so ein bisschen sagen. Aber ich fand auch schön, dass Phönix zu diesem Song gesagt haben, bei der Nummer haben sie gemerkt, der Song ist die Essenz des Albums, genauso klingt es. Und sie dachten, dann verschenken wir den einfach, dann wissen doch alle gleich, wie das Album klingt. Das war ein O-Ton von Monsieur Mars und das finde ich eigentlich sehr schön getroffen. Und das vierte Album war es auch und sie haben dazu gesagt, sie haben bisher bei jedem Album eine andere Technik ausprobiert. Das fand ich auch spannend. Das erste Album haben sie nachts aufgenommen, beim zweiten haben sie sich den Arsch abgearbeitet und teilweise 24-Stunden-Tage geschoben. Beim dritten haben sie 3 Monate in Berlin losgelegt und waren relativ schnell. Und beim vierten, bei diesem, war das Ziel, sich in eine Trance zu spielen. Und das haben sie gemacht. Sie haben sich jeden Werktag tagsüber getroffen und gemeinsam Musik gemacht und dann die Sachen passieren lassen.
Auch hier wieder 1901. Ich hatte nie drüber nachgedacht, worum es hier geht. Ich habe auch wenig mitgesungen, außer hey, 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 hey. Aber 1901 ist ein Song über Paris. Denn wenn ihr euch den Text anguckt, dann gibt es da zum Beispiel die Zeile "Past and present, 1855 till 1901. Watch them build up a material tower." Was war zwischen 1855 und 1901? Da gab es in Paris 5 Exposition Universelle, heißt das. Es ist die Weltexpo, ne?
Ja, wo, Weltausstellung, kann man
genau,
so sagen.
Die Weltausstellung, wo im Zuge dessen haben sie dann auch den Eiffelturm gebaut zum Beispiel, also der Material Tower, den die Leute damals gar nicht so geil fanden, weil auch versprochen wurde, dass der wieder abgebaut wird, wenn die Expo vorbei ist. Naja, wie ihr wisst, warten wir da heute noch drauf. Und dass auch die Pariser natürlich so ein gespaltenes Verhältnis zum Eiffelturm haben, weil klar, der ist da und der ist so ein Symbol, aber es ist auch so ein Touristending und
ich war letztens mal wieder da an einem regnerischen Abend mit meiner Freundin. Es spielte ein junger Mann, der wie Chris Martin klang, Coldplay-Songs. Es war alles fürchterlich kitschig, aber irgendwie war es auch ganz geil. Das trifft für mich Paris an vielen Stellen. Aber sie haben das Album ja auch in Paris, nämlich in Montmartre, aufgenommen im Studio von ihrem Produzenten Philipp Starr, schwieriger Name.
Sidar, glaube ich.
Sidar,
also die Engländer sagen Sidar, aber ich weiß nicht, wie die...
Dann machen wir mal Sidar raus. Ja, auch das spielte sicherlich eine Rolle, dass sie ihre Verbundenheit zu Paris und zu dieser Zeit, wo man das Gefühl hat im Rückblick, dass die Menschen sehr zukunftsgewandt gedacht haben und durchaus optimistisch in das neue Jahrhundert gegangen sind, diese Stimmung wollten sie in diesem Song so ein bisschen auffangen.
Wir hören einen nächsten Song, Fences von Phoenix.
Große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Das wollten wir euch dann doch nicht vorenthalten. Love Like Sunset Part 1 und Love Like Sunset Part 2 haben wir hintereinander gespielt, weil wir dachten, das wäre jetzt brutal, wenn wir da reingehen. Und dann habt ihr auch nicht die volle Experience, wie Phoenix sich das gedacht haben. Denn es ist schon so eine Art Ambient-Schlüsselstück oder zumindest so ein Interimsmoment auf der Platte. Der geht ja ohne Gesang los und auf einmal, man hat schon fast vergessen, dass überhaupt gesungen wurde auf der Platte, fängt Thomas Mars dann doch wieder an zu singen. Und hier finde ich die Geschichte auch ganz schön. Es ist, der Song, den gab es wohl schon sehr lange, aber erst nachdem man in der Nähe von Paris, zwischen Versailles und Paris, da gibt es anscheinend viele Tunnel. Und wenn man da durchfährt, ihr kennt das ja auch, wenn man im Auto fährt und man fährt immer an Laternen vorbei oder immer an bestimmten Lichtquellen, dass es so einen sehr rhythmischen, sehr gleichmäßigen Schein gibt und es fährt so an einem vorbei. Und das haben sie versucht, hier musikalisch darzustellen. Habe ich jetzt sehr umständlich erklärt, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden.
Und es fließt auch ihre Liebe zu abstrakter Musik rein. Sie haben erzählt, dass sie gerade in den Phasen, wo sie selber Musik schreiben, Musik aufnehmen, neues Album machen, sehr häufig abstrakte Musik hören. Der Anfang soll ein Zitat oder ein Hommage an Steve Reich sein. Sie haben auch eine große Liebe für die deutschen Bands, die viele Musiker mit Geschmack aus anderen Ländern geil finden. Ich meine natürlich nicht Scooter und Rammstein, sondern solche Bands wie Ken zum Beispiel und die ganzen Krautrock-Bands. Ihr kennt sie neu und dergleichen und auch das spielt hier so ein bisschen mit rein.
Wir haben ja schon gesagt, angefangen haben die Aufnahmen in New York. Da haben Phoenix sich 3 Monate lang ins Bowery Hotel eingemietet, weil nämlich da François Truffaut immer seine Filme geschrieben hat. Und da dachten Phoenix, wenn der hier so kreativ sein kann, probieren wir das auch. Hat 3 Monate gedauert, ist nicht wirklich was bei rumgekommen. Also haben sie gewechselt nach Paris, haben geschrieben auf einem Boot auf der Seine und dann war das Geld alle. Was machen wir also? Wir fragen unseren Freund Philipp Sidal. Der hat ein Studio, das ist aber gerade im Umbau. Aber er meinte hier, das funktioniert. Und wenn ihr damit was anfangen könnt, ich bin da, machen wir das zusammen. Philipp Sidal, der nicht nur geiler Produzent ist, sondern auch, und auch das, eine so schöne Indie-Disco-Erinnerung, auch ein Teil von Cassius ist, die ja den großen Hit Tup Tup hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es war auch sowas, was ich immer aufgelegt habe. Ihr merkt schon, alles, was passiert, passiert in sehr kleinem Kreis.
Und wo wir gerade schon bei solchen Referenzen sind, was ich noch interessant fand, war, dass Laurent Brankovic von Phoenix vorher in einer Band namens Darlin gespielt hat. Und da hat er mit zwei Herren,
mit welchen Herren?
Ja, genau, das ist wieder jetzt, oh Gott, mein Französischunterricht ist so lange zurück. Thomas Bangalter,
ja.
Und Guy-Manuel Diomem-Christo,
ja.
So ungefähr. Also abgekürzt die beiden, die dann später Daft Punk waren und wurden.
Und dann waren Phoenix in ihrer Anfangsphase auch noch die Backingband von Air. Also ihr merkt schon, es war alles, die waren gut vernetzt.
Ja. Die waren gut vernetzt und die vier, die dann am Ende Phoenix sind, sind ja auch gute Freunde. Und das finde ich schön, die Stimmung, die Arbeit an diesem Album haben sie beschrieben. Das war nicht so wie zur Arbeit gehen, sondern das war so ein bisschen wie zur Schule gehen in einem Schuljahr, wo all die besten Freunde von dir bei dir in der Klasse sind. Und das ist, glaube ich, ein Spirit, den man diesem Album auch ein bisschen anhört.
Der Grund, warum diese Platte, das war ja dann so der Durchbruch für Phoenix, so gut funktioniert hat, liegt immer darin, beziehungsweise das ist das, was die Band selber sagt, dass sie einfach nicht mehr sich so einschränken wollten und nicht mehr so streng zu sich selber waren und nicht mehr so viel Respekt vom Material hatten und vor der eigenen Arbeit vielleicht auch, sondern einfach mal gemacht haben, einfach mal losgelassen haben. Was ich hier auch schön fand, ist, da, wenn ihr unsere Sendung regelmäßig hört, dann wisst ihr das. Wir haben mal die Sendung über Brian Eno gemacht. Thomas Mars, der Sänger von Phoenix und Songschreiber von Phoenix, der hat für das Album viel mit diesen Oblique Strategies Karten gearbeitet. Kannst du dich noch erinnern, Daniel?
Aber klar noch.
Brian Eno hat ja dieses Kartenspiel für Musikschaffende gemacht, wo, wenn du nicht weiter weißt im Studio, ziehst du dir da einfach eine Karte rauf. Und da steht dann drauf, mach heute alles mal rückwärts oder benutze mehr Hall oder schreib einen Song über Delfine oder irgendwie sowas. Also da ist dann immer so ein Prompt drauf, wo drauf steht, versuch's doch mal damit.
Das erklärt auch, warum alle Bilder, die aus dem Studio kamen von der Arbeit, oder nicht alle, aber viele, wirklich sehr, sehr, sehr lustig sind. Phoenix haben zu der Zeit so eine Art Track-by-Track gemacht auf ihrem YouTube-Channel und haben zu jedem Song so eine kleine Kurzdokumentation gemacht, wo dann Bilder aus dem Studio sind. Und man sieht ganz häufig, wo die so mit Kinderinstrumenten Musik machen oder es ist auch einmal ein Foto, wo sie zu dritt am Computer sitzen und einer hat so eine Tiermaske auf. Also das sieht auch genauso aus, als hätte man da die ein oder andere abgefahrene Karte aus dem Stapel gezogen und war da mal einen Tag vielleicht als Bär verkleidet.
Wir hören Lasso. Lasso von Phoenix. Wir hören Wolfgang Amadeus Phoenix, weil es 10 Jahre alt wird. Ich muss mir immer die Ohren zuhalten, wenn er singt, where you realize, no you don't realize. Wer realize of realize reimt, dem empfehle ich das Subreddit. I'm 14 and this is deep.
Ja, sowas kommt vielleicht raus, wenn Franzosen im Englischen texten. Ich finde an diesem Song noch sehr schön, dass darauf laut Band das erste dokumentierte und aufgenommene Gitarrensolo drauf ist, nämlich von Laurent Brankovic. Er hat ein Solo gespielt und er meinte, das Solo wurde im ersten Take gespielt und aufgenommen und er meinte, das klang so, wie wenn ein kleines Kind ein Solo spielen würde. Und deswegen fanden sie zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Gitarrensolo nicht abgehoben und scheiße, sondern fanden es richtig gut und haben es deswegen draufgelassen.
Inhaltlich ist die ganze Platte eigentlich sehr gut zusammengefasst im nächsten Song, den wir hören. Rome heißt der. Es geht eigentlich kontinuierlich darum, dass romantische Beziehungen zusammenbrechen. Eigentlich ist man nie so richtig an einem Punkt, wo es schön ist, sondern immer nur dabei, dass man entweder gerade auseinandergeht oder nochmal wehmütig zurückblickt. Und hier auch sagen Phoenix, naja, es ist halt viel einfacher, über diese traurigen Sachen zu schreiben. Schreibt mal einen richtig fröhlichen Song, das ist schwieriger. Aber auch hier gibt's natürlich dann diesen Counterpunkt zwischen doch eher traurigen Lyrics und diesem French Disco Indie Pop Vibe, den Sel dann trotzdem hat. Und Rome, das ist anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe in den Interviews, ist Rome für Leute, die in Frankreich wohnen, sowas wie für uns Paris. Also so diese Stadt der Romantik und die Stadt der Liebe. Da stellen die sich halt Rom vor, während sich die ganze westliche Welt, also Amerika und Deutschland wahrscheinlich auch, dann immer denkt so, ah, oh, unterm Eiffelturm, der Heiratsantrag. Das ist doch das Schönste, was es gibt.
Sie sagen und geben auch tatsächlich zu, dass Sie ein sehr verklärtes Bild von Rom haben und auch gesagt haben, irgendwann nehmen wir nochmal ein Album in Rom auf. Aber Sie haben es bisher noch nicht geschafft, wenn ich die Diskografie und die Entstehungsorte richtig im Kopf habe.
Who's the boy you like the most? Is it teasing you with underage? Could he be waving from a tropical sunset? Static silhouette somehow. Single in his bed someday. Quiet till it falls, falls, falls. Roam, 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 roam. Focus, looking forward. The Colosseum, oh no.
Wer A spielt, muss auch B spielen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album auf Flux FM.
Heißt Countdown und enthält die wunderschöne Zeile Do you remember when 21 years was old? Was einerseits schon furchtbar ist, wenn man nicht mehr 21 ist. Aber Fun Fact, ich war 21, als diese Platte rauskam.
Woohoo! Was für ein Timing. Was für ein Timing. Ja, ich wollte noch kurz einmal auf den Albumtitel zurückkommen. Das finde ich nämlich auch spannend. Phoenix haben das Album ja Wolfgang Amadeus Phoenix genannt. Und sie sagen zwar, das war so ein bisschen so eine Kinderspielerei. Das ist, als würde man in den Louvre einbrechen und der Mona Lisa einen Schnauzbart anmalen. Das kann man glauben. Ich finde, es ist aber auch gerade im Zusammenspiel mit Listomania auch wieder dieses Typische, dass sie halt Parallelen zwischen der Vergangenheit und der Musikwelt ihrer Zeit suchen. Und Wolfgang Amadeus Mozart wird ja von vielen auch so ein bisschen als der erste Popstar so ein bisschen auch genannt, beziehungsweise er hat ja sehr viele Briefe an seinen Vater geschrieben und seinen Vater zurück und Papa Mozart soll angeblich irgendwann mal geschrieben haben, ungefähr im Wortlaut, mein Sohn, vergiss das Populäre nicht, und da gibt's tatsächlich auch den ein oder anderen Popkritiker, der daran quasi ausmachte und festmachte, dass die Popmusik ihren Ursprung eigentlich da hatte.
Ein Fakt, der jetzt unbedingt noch genannt werden muss, den ich sehr interessant finde, ist, dass Phoenix damals, wir haben ja gesagt, 1901 war der erste Song, den man hören konnte von dem Album. Und der wurde als Gratis-Download zugänglich gemacht auf der Homepage. Und was Phoenix aber vorher schon gemacht hatten auf ihrer Homepage in so einer Art geheimen Tab, sie nannten das Banque de France. Und das war eigentlich ein eigener kleiner Streaming-Dienst, den Phoenix da hatten. Eigentlich nur für Freunde. Das heißt, wenn du Phoenix kanntest, hast du so einen Code bekommen, mit dem kannst du dich da einloggen und schon mal reinhören ins Material und dann vielleicht sagen, ey, Phoenix 1901 ist die krasse Übersingle, das müsst ihr als erstes rausbringen. Und weil das so gut ankam, da haben sie das dann später auch für Fans öffentlich gemacht. Und die benutzen das ja bis heute. Zum Beispiel vor einem Jahr, 2018, da gab es dann in der Banque de France von Phoenix, nicht in der richtigen Bank, die Demos und B-Seiten und Early Versions von dem letzten Album von Tiamo zu hören, wenn du da also ein Login hast, finde ich das sehr schön, dass es so eine Basis gibt, wo sich Phoenix-Fans dann treffen und nochmal so einen extra Wert rausziehen können aus ihrer Band. Und das war 2009. Also heute könntest du denken, naja, Spotify. Aber 2009, Da gab es Spotify noch nicht. Gab es da Spotify schon?
Spotify jedenfalls gab's kannte das schon, man Spotify aber noch nicht. Bei uns noch nicht so. Aber auf jeden Fall passt das, finde ich, auch ganz gut zur Arbeitsweise der Band, weil die Ursprünge dieses Albums, sie haben insgesamt anderthalb Jahre ungefähr dran gearbeitet, sind teilweise wirklich passiert, dass die vier an vier verschiedenen Orten auch waren und sehr viele Ideen aufgenommen haben auf so alten Diktiergeräten und das dann zusammengebastelt haben. Und das gilt für die Musik, das gilt aber auch für die Texte. Deswegen kann man gar nicht sagen, wer jetzt welche Zeile geschrieben hat. Und ich finde, manchmal klingt es dann auch so. Und sie haben auch in den Interviews gesagt, das ist manchmal schon lächerlich, da fließt irgendwie alles zusammen und dann ist es ein kollektiver Text, wo keiner mehr weiß, habe ich das jetzt geschrieben oder war das der oder war ich das doch? Und das, finde ich, passt auch ganz gut, so dieses Open-Source-Arbeiten irgendwann und dann alles zusammenschmeißen in diesem tranceartigen Zustand, den sie da genannt haben. Das ist klingt nach einer sehr gesunden Bandchemie, würde ich sagen.
Das stimmt. Thomas Mars, der Sänger, sagt man, oder müssen wir Thomas Mach sagen?
Eigentlich Letzteres, würde ich fast
aber
sagen.
Aber also er hat ja zu der Zeit auch schon in New York gewohnt, die anderen drei in Frankreich noch und war da schon mit Sofia Coppola verheiratet. Das heißt, mittlerweile ist er bestimmt, heute heißt er Thomas Mars.
Vielleicht nennt er sich auch so ein bisschen als Stinkefinger, weil auch das ist ja eine Sache von Phoenix, dass sie ja in Frankreich selbst immer belächelt wurden und keine Hilfe vom Staat bekommen haben wie viele andere Bands, weil es gibt eine Regelung in Frankreich, wirst du halt sehr schnell gefördert, wenn du französischsprachige Musik machst. Es gibt halt Radioquoten und dergleichen und da sind sie halt immer rausgefallen, weil sie betont Englisch singen wollten. Und nach diesem Album waren sie dann auf einmal ein bisschen die Lieblinge der Nation. Und wenn ich jetzt Thomas Mars wäre, würde ich sagen, fickt euch, ab jetzt bin ich Thomas Mars. Entschuldigt.
Girlfriend. Girlfriend von Phoenix. Wir sind am Ende von der Platte Wolfgang Amadeus Phoenix, die wir hier eine Stunde lang gehört haben. Dieses Album hat tatsächlich auch einen Grammy gewonnen als Best Alternative Album. Ich hatte keine Ahnung, Daniel.
Ja, also der Erfolg gerade auch in den Staaten mit dem Ding war wirklich riesig. Sie sind ja auch durch alle erfolgreichen TV-Shows getingelt, waren sogar bei Saturday Night Live und so weiter und so fort. Und die machen auch Madison Square Garden locker voll und sind meiner Meinung nach in Amiland inzwischen fast erfolgreicher als in ihrer Heimat.
Und das war 2009 auch das Album, über das am meisten geblockt wurde im Internet.
Ach, die Jungs waren einfach ihrer Zeit voraus. Ja. Bisschen. Muss man ihn lassen.
Und das heißt natürlich, also wir sind am Ende, das heißt natürlich, wir sagen jetzt, was halten wir davon, wie hört sich das an 10 Jahre später? Und ich finde, also diese Zeile, die ich eben schon zitiert habe, Do you remember when 21 years was old? Und dieses Album ist für mich so ein Zeugnis dieser Zeit. In den ganzen Reviews, die ich mir durchgelesen habe, kamen dann so Referenzbands wie Timid Tiger oder The Whitest Boy Alive, Metric, Passion Pit, Chairlift, die ich alle... Und da hat man doch so ein 2009-Gefühl direkt. Und dann schreibt jemand anders noch, ja, jetzt ist Frankreich genauso wichtig wie Schweden. Und da musste ich auch wieder lachen, weil, oh Gott, seit wann, also Schweden interessiert uns doch heute auch nicht mehr. Das war alles so ein Nullerjahr-Ding.
Zu der Zeit gab es diese wundervollen Labrador-Bands, dieses tolle kleine Tweepop-Label, wo auch so gute
Laune
irgendwie rauskam.
Also das alleine schon ist für mich ein großer Nostalgie-Moment, wenn ich das höre. Ansonsten hat das was Dandyhaftes, sowas Oscar Wildehaftes. Vielleicht liegt es daran, dass die Band eben nicht nativ Englisch ist und man immer nicht so richtig weiß, sind die Texte jetzt wirklich so bewusst so geschrieben oder liegt es daran, weil sie eben die Sprache nicht so benutzen können und das dann interessante Sachen macht mit der Sprache. Das finde ich ganz toll. Es hat so eine bourgeoise Komponente und es ist ein bisschen, ich habe Call Me By Your Name nicht gesehen, aber so stelle ich mir Call Me By Your Name vor, diesen Film, den ihr alle gesehen habt und ständig darüber reden wollt. Also wenn Call Me By Your Name eine Platte wäre, wäre es das hier. Abgesehen davon ist mir das komplett egal. Das klingt alles gleich und ist überhaupt nicht wichtig. Also ich würde sagen, das ist schön, dass es das 2009 gab, aber es hat keine bleibende Schwere in meinem Leben. Und ich glaube auch generell nicht. Wenn man kein Phoenix-Fan war damals, dann wird man heute auch keiner mehr. Daniel, jetzt du. Und darauf freue ich mich besonders.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du jetzt noch in diese Richtung kippst. Mir geht es dann nämlich exakt genauso. Wobei ich Phoenix zugutehalten muss, dass sie einen immer noch überraschen können. Ich bin mit ziemlich nach außen gezeigter, ich habe ein Bier in der Hand und jetzt spielen Phoenix als Headliner auf dem Meld. Echt, Phoenix, sind die noch Headliner? Und bin dann zum Konzert aufs Meld gegangen und dachte, boah, die Band ist mir sowas von egal, leider. Die hatten ein paar Hits, die ich immer gerne höre, aber mir ist das alles zu sehr, auch wenn die Texte halt schwer sein sollen, das ist alles für mich so Sonne aus dem Arsch, Indie. Und viele von den Bands, die du vorhin genannt hast, da hatte ich das gleiche Problem. Die waren so wie so ein kleiner Zuckerkick und dafür waren die ganz cool, aber da ist bei mir wenig von geblieben. Auf der anderen Seite, wenn man es anschmeißt, bin ich sofort wieder in der Zeit und kurz in dieser Stimmung, aber danach ist das wieder weg. Und so ging mir das auch mit so einem Konzert. Unfassbar gute Liveband. Ich war sehr irritiert. Das war ein tolles Konzert. Rockstar-Gesten ins Publikum springen. Die Leute sind ausgerastet. Ich fühlte mich ein bisschen versnobbt, dass ich die so langweilig finde auf Platte. Aber auch das Album, das letzte und so dieses, das ist mir einfach zu glatt und zu wenig Reibung und ist mir halt auch schön gemacht, aber absolut nicht meine Tasse zu süßer Tee.
Und soll ich dir mal was sagen? In anderthalb Jahren, in denen wir diese Sendung zusammen machen, hast du noch nie ein Album nicht gemocht? Und das ist das erste Mal. Und ich habe mich so drauf gefreut. Ich finde das so schön, dass du auch mal was nicht magst.
Ja, vor allen Dingen ist das ein bisschen erschreckend, dass ich die
ausgerechnet Phoenix.
Ja, wollte sagen, weil die sind halt, das merkt man ja auch, man guckt sich das Making-of an und denkt so, boah, was für geile, nette Typen, was für ein tolles Bandgefüge, so muss man als Band arbeiten und altern und was für eine tolle Frau hat der und was für eine intelligente junge Männer. Aber ja, alles ein bisschen zu fluffig. Jetzt haben wir euch wahrscheinlich...
Trotzdem schön. Ich finde das trotzdem schön, dass wir das angehört haben. Also das, dann kommen wieder so Nachrichten. Warum redet ihr denn darüber? Weil das war ein großes Album zu der Zeit. Und das, ich finde das schön, das zu hören und zu gucken, wie fühlen wir uns jetzt damit? Und die Antwort ist...
Ja.
Es ist uns egal.
Und es ist ja immer Einzelmeinung, ne? Ihr kriegt das Fazit, wenn wir was scheiße finden, sagen wir es. Und wenn wir was scheiße finden... Wie hast du es vorhin gesagt, funfacten wir trotzdem rum. Und auch nächste Woche werden wir wieder ein Album, ob wir das mögen oder nicht, wir werden wieder viel rumgefunfactet haben. Und ja, ihr kriegt also euren Service, aber ihr kriegt auch unsere Meinung, da könnt ihr euch leider nicht gegen wehren.
Herzlichen Glückwunsch. In diesem Sinne, nachhören könnt ihr die Sendung auf Spotify und auf fluxfm.de. Mein Name ist Melanie Golin.
Meiner Daniel Koch.
Tschüss.
Tschö.
Wir hören noch Armistice.